Guten Morgen zusammen. Ich habe uns heute ein großes Familiendrama mitgebracht, das wir in der Bibel finden. Aber nicht bloß das Drama, sondern auch einen großen Gott. Und den dürfen wir sehen, wie er in diesem Familiendrama ganz Großes und Gutes wirkt. Ich habe die Predigt in 4 Teile eingegliedert und möchte uns die Überschriften schnell vorlesen, dass wir der Predigt ein bisschen besser folgen können. Der Predigttext ist der 1. Mose, Kapitel 37. Es geht um die Geschichte von Josef. Punkt 1 ist Vater, also Jakob als Vater, Gefühle und Gerechtigkeit. Der Punkt 2 ist die Brüder, Neid und Gewissen. Punkt 3 ist, wo ist Gott? Und im Punkt 4 wollen wir uns anschauen, Jesus, der höhere Josef. Ich lese uns den Text aus 1. Mose, Kapitel 37 in der Luther-Übersetzung. Jakob aber wohnte im Land, in dem sein Vater ein Fremdling gewesen war, im Lande Kanaan. Und dies ist die Geschichte von Jakobs Geschlecht. Josef war 17 Jahre alt und war ein Hirte bei den Schafen mit seinen Brüdern. Er war ein Gehilfe bei den Söhnen Bilhas und Silpas, der Frauen seines Vaters, und brachte es vor seinen Vater, wenn etwas Schlechtes über sie geredet wurde. Israel, kurzer Einschub, Israel ist der neue Name von Jakob. Wenn ich also Israel sage, ist Jakob damit gemeint. Israel aber hatte Josef lieber als alle seine Söhne, weil er der Sohn seines Alters war, und machte ihm einen bunten Rock. Als nun seine Brüder sahen, dass ihm der Vater lieber hatte als alle seine Brüder, wurden sie ihm Feind und konnten kein freundliches Wort sagen. Dazu hatte Josef einmal einen Traum und sagte seinen Brüdern davon. Da wurden sie ihm noch mehr Feind. Denn er sprach zu ihnen, hört doch, was mir geträumt hat. Siehe, wir banden Garben auf dem Feld, und meine Garbe richtete sich auf und stand, aber eure Garben stellten sich ringsumher und neigten sich vor meiner Garbe. Da sprachen seine Brüder zu ihm, willst du unser König werden und über uns herrschen? Und sie wurden ihm noch mehr Feind um seines Traumes und seiner Worte willen. Und er hatte noch einen zweiten Traum, den erzählte er seinen Brüdern und sprach, ich habe noch einen Traum gehabt. Siehe, die Sonne und der Mond und 11 Sterne neigten sich vor mir. Und als er das seinem Vater und seinen Brüdern erzählte, schalt ihn sein Vater und sprach zu ihm, was ist das für ein Traum, den du geträumt hast? Soll ich und deine Mutter und deine Brüder kommen und vor dir niederfallen? Und seine Brüder wurden neidisch auf ihn, aber sein Vater behielt diese Worte. Als nun seine Brüder hinausgegangen waren, um das Vieh ihres Vaters in Sichem zu weiden, sprach Israel zu Josef, hüten nicht deine Brüder das Vieh in Sichem? Komm, ich will dich zu ihnen senden. Er aber sprach, hier bin ich. Und er sprach, geh hin und sieh, ob's gut steht um deine Brüder und um das Vieh und sage mir dann, wie es sich verhält. Ich springe zu Vers 18. Als sie ihn nun sahen von Ferne, ehe er nahe zu ihnen gekommen war, machten sie einen Anschlag, dass sie ihn töteten. Und sprachen untereinander, seht, der Träumer kommt daher. So kommt nun und lasst uns ihn töten und in eine Grube werfen und sagen, ein böses Tier habe ihn gefressen. So wird man sehen, was seine Träume sind. Als Ruben das hörte, wollte er ihn aus ihren Händen erretten und sprach, lasst uns ihn nicht töten. Und weiter sprach Ruben zu ihnen, vergießt nicht Blut, sondern werft ihn in die Grube hier in der Wüste und legt die Hand nicht an ihn. Er wollte ihn aber aus ihrer Hand erretten und ihm seinen Vater wiederbringen. Als nun Josef zu seinen Brüdern kam, zogen sie ihm seinen Rock aus, den bunten, den er anhatte, und nahmen ihn und warfen ihn in die Grube. Aber die Grube war leer und kein Wasser darin, und sie setzten sich nieder, um zu essen. Indessen hoben sie ihre Augen auf und sahen eine Karawane von Ismaelitern kommen, von Gilead mit ihren Kamelen. Die trugen kostbares Harz, Balsam und Myrrhe und zogen hinab nach Ägypten. Da sprach Juda zu seinen Brüdern, Was hilft's uns, dass wir unseren Bruder töten und sein Blut verbergen? Kommt, lasst uns ihn den Ismaelitern verkaufen, damit sich unsere Hände nicht an ihm vergreifen, denn er ist unser Bruder, unser Fleisch und Blut. Und sie gehorchten ihm. Als aber die midianitischen Kaufleute vorüberkamen, zogen sie ihn heraus aus der Grube und verkauften ihn um 20 Silberstücke den Ismaelitern. Die brachten ihn nach Ägypten. Als nun Ruben wieder zur Grube kam und Josef nicht darin fand, zerriss er sein Kleid und kam wieder zu seinen Brüdern und sprach: Der Knabe ist nicht da, wo soll ich hin? Dann nahmen sie Josefs Rock und schlachteten einen Ziegenbock und tauchten den Rock ins Blut und schickten den bunten Rock hin und ließen ihm ihren Vater bringen und sagen: Diesen haben wir gefunden, sieh, ob's deines Sohnes Rock sei oder nicht. Er erkannte ihn und sprach: Es ist meines Sohnes Rocks. Ein böses Tier hat ihn gefressen, ein reißendes Tier hat Josef zerrissen. Und Jakob zerriss seine Kleider und legte ein härenes Tuch um seine Lenden und trug Leid um seinen Sohn lange Zeit. Und alle seine Söhne und Töchter kamen zu ihm, ihn zu trösten. Aber er wollte sich nicht trösten lassen und sprach: Ich werde mit Leid hinunterfahren zu den Toten, zu meinem Sohn. Und sein Vater beweinte ihn. Aber die Midianiter verkauften ihn in Ägypten an Potiphar, des Pharaos Kämmerer, den Obersten der Leibwache. Dieser Familienkonflikt zwischen Josef und seinen Brüdern, der begann eigentlich schon eine Generation vorher bei den Müttern. Die Mutter von Josef, das war die Rahel. Und Rahel war die große Liebe von Jakob. Und wer ein bisschen die Geschichte kennt, weiß, Jakob wollte Rahel heiraten, aber der Vater Laban hat dann die Lea, die Schwester von der Rahel, in der Hochzeitsnacht in diese Ehe hineingeschmuggelt. Und das hat zu einer ganz schweren Situation geführt. Rahel und Lea haben wirklich einen Kampf, wenn nicht sogar einen Krieg miteinander geführt. Rahel stirbt dann sehr früh. Bei der Geburt des letzten Sohnes Benjamin in Bethlehem war Rahel ungefähr 30 Jahre alt und sie stirbt bei der Geburt. Mit Rahels frühem Tod war allerdings nicht der Familienkonflikt befriedet, sondern dieser Konflikt setzte sich eigentlich nun in den Söhnen fort, zwischen den Söhnen Leas und den Söhnen Rahels. Und das sehen wir sehr deutlich in diesem Text in Vers 2. Da heißt es: Josef war ein Gehilfe bei den Söhnen Bilhas und Silpas. Josef war also nicht bei den Söhnen Leas. Mit denen gab es einen Riesenkonflikt, sondern er war Knecht bei den Nebenfrauen von Jakob. Diese Spaltung war wirklich extrem und sie trennte die ganze Familie. Als Jakob in Israel mit dem Josef ankam, sie kamen ja von Mesopotamien, war er ungefähr 6 Jahre alt. Die Geschichte, wo wir jetzt gelesen haben, ist Josef 17 Jahre. Vater Jakob hätte eigentlich genug Zeit gehabt, diese Familiensituation anzugehen und zu befrieden. Aber er hat es nicht getan. Er hat diese Familiensituation sogar noch verschärft. In Vers 3 heißt es: Israel, also Jakob, hatte Josef lieber als alle anderen Söhne. Und der Grund war, so sagt es die Bibel, weil Josef der Sohn seines Alters war. Ich denke, das ist allerdings nicht der einzigste Grund. Wir lesen auch, dass Josef immer wieder berichtet hat, was seine Brüder Böses getan haben. Er hat auch, man darf sagen, ein bisschen gepetzt. Und dem Vater Jakob war das eigentlich ganz recht, so hatte er einen kleinen Informanten, was bei den anderen immer so läuft. Ich denke, es gibt aber noch einen tieferen Grund. Und das ist, sehen wir deutlich in Genesis 44, 20, dass Jakob diesen Tod von Rahel, das war ein unglaublich dramatisches Erlebnis für ihn. Und das Einzige, was er noch hatte von seiner Rahel, war eben Josef und Benjamin. Jakob ließ sich leider als Vater von 12 Kindern mehr von seinen Gefühlen leiten als von guten Prinzipien. Er liebte einfach den Josef mehr und diesem Gefühl gab er freien Raum. So schenkte er Josef eben diesen berühmten bunten Mantel. Seinen Söhnen einen Mantel zu schenken, war damals nicht unüblich. Gerade wenn sie Hirten waren, war es wichtig, dass sie einen guten Mantel hatten, weil sie haben draußen übernachtet. Aber einen bunten Mantel, das war eigentlich nicht üblich. Das war viel zu teuer. Dass Jakob nun Josef diesen Mantel schenkt, diesen bunten, damit sendet er eine Botschaft an Josef. Und nicht nur an Josef, sondern auch an alle Brüder. Und sagt, Josef, dich liebe ich mehr. Bibelausleger haben viel überlegt, was das Bunte bedeutet. Und ich finde eine gute Auslegung, das Bunte symbolisiert eigentlich Herzensfreude, Fröhlichkeit. Jakob sagte auch mit diesem bunten Mantel, Josef, du machst mein Leben fröhlich. Du machst mein Leben bunt. Du erfüllst mich mit Freude. Und das ist schon krass, das einem Sohn zu schenken und die anderen leer ausgehen zu lassen. Das war ungerecht, was Jakob tat, und es war sehr herabsetzend für die Brüder. In Vers 4 heißt es nun, die Brüder, sie wurden ihm Feind und konnten kein freundliches Wort mehr sagen. Wörtlich übersetzt aus dem Hebräischen heißt es eigentlich da, sie waren nicht mehr imstande, in Frieden, in Shalom mit ihrem Bruder zu reden. Das hat sie wirklich sehr verletzt. Und diese Episode aus der Bibel ist eine eindringliche Warnung an uns Väter und Mütter, unsere Kinder gerecht zu behandeln. Wir sind aufgerufen, als Väter und Mütter, unsere Kinder absolut gerecht zu behandeln. Nicht nur in materiellen Dingen. Das geht los in der Grippe, dass wir alles gleich machen, das ändert am Schluss irgendwann mal beim Erben, dass wir alles gleich verteilen. Aber es geht auch um immaterielle Dinge, dass wir unseren Kindern die gleiche Liebe zukommen lassen, die gleiche Zeit, die gleiche Wertschätzung. Wenn es dazu kommt, dass wir unseren Kindern ein Kind bevorzugen, dann kommt es zu ganz schwerwiegenden Verletzungen in der Eltern-Kind-Beziehung. Und man sieht auch einen Konflikt in die Kinder hinein, weil das ein wahnsinniges Problem hervorruft. Das ist sehr deutlich in dieser Geschichte. Und Jakob handelte gefühlsgeleitet gegenüber seinen Kindern. Und ich möchte das nicht irgendwie schlecht reden. Also elterliches Handeln kommt aus Gefühlen, das ist normal. Aber elterliche Liebe muss die göttliche Liebe reflektieren. Und Gott hat keine Lieblingskinder. Gott bevorzugt niemand. Und das hätte Jakob eigentlich auch so leben müssen. Wenn du merkst, dass es bei dir vielleicht solche Einseitigkeiten gibt, dann möchte ich uns wirklich Mut machen, bitte Gott ganz inständig darum, dass er dir hilft und das Herz für alle deine Kinder gleich auftut. Weil diese Geschichte zeigt uns wirklich, wenn wir hier irgendwie es falsch machen, dann kann es unglaubliche Probleme geben. Es ist für das Kind unglaublich wichtig, dass es von den Eltern gleich behandelt wird. Und es ehrt den Schöpfer, der alle unsere Kinder geschaffen hat. Sie sind gleich wertvoll, sie sind gleich geliebt. Die Passage ist allerdings nicht nur eine Aufforderung zur Gleichbehandlung, sondern sie ist auch eine Aufforderung, Konflikte in der Familie anzugehen und nicht schwelen zu lassen. Jakob hat über Jahre hinweg diesen Konflikt einfach kochen lassen und wir sehen, zu was es geführt hat. Ich glaube, wir Väter, lass mal zu uns reden, wir haben nicht bloß die Aufgabe, sozusagen das Geld in die Familie hinanzuschaffen. Wir haben auch mit den Müttern zusammen die Aufgabe, geistlich die Familie zu leiten. Und geistlich die Familie zu leiten meint, darauf zu achten, dass es in der Familie immer wieder zur Versöhnung kommt, dass Frieden herrscht, dass Konflikte angegangen werden, dass wir es nicht einfach laufen lassen, sondern gute Väter und Mütter stellen sich hin, benennen Konflikte und gehen sie an. Es ist elterlicher Auftrag, die Familie für alle zu einem Ort zu machen, wo alle gesehen und geliebt werden, wo Konflikte nicht liegen gelassen werden, sondern bearbeitet werden. Das ist elterliche Aufgabe. Natürlich gibt es auch Grenzen der Verantwortung, aber wir haben eine Verantwortung, Gottes Gerechtigkeit in der Familie für alle erlebbar zu machen. Ein kleines gutes Beispiel, was mich immer sehr bewegt. Es gibt hier einen Bundespolitiker hier in Bern, den ich namentlich nicht erwähnen möchte, aber er ist ein Christ. Und er hat mal berichtet, dass er mit seinen zwei Söhnen einen ganz großen Konflikt hatte. Die Söhne sind in Konflikt geraten und er mit den Söhnen. Und er hat dann irgendwann einfach eine externe Person herangezogen und hat diesen Konflikt bearbeitet. Und mittlerweile dürfen sie richtig gut unterwegs sein. Und er sagt selbst, es war die beste Entscheidung seines Lebens. Seitdem ist wieder Friede in der Familie. Ich finde es so schön, dass der das gesehen hat und die Verantwortung übernommen hat und es angegangen ist, dass es nicht zu dieser Katastrophe kommt. Zweitens, die Brüder, Neid und Gewissen. Josef hatte, wie jeder von uns, normale Träume. Also Josef verarbeitete auch das, was er am Tag erlebt hat, in den Träumen. Das ist normale Hirnphysiologie. Aber diese zwei Träume, die sind anders. Da spricht Gott ganz real zu Josef. Das war er sich bewusst. Von den Träumereien, die ja jeder von uns auch hat, hätte doch Josef nicht seinen Brüdern erzählt. Aber in diesen zwei Träumen wusste er, hier hat Gott gesprochen und das möchte ich meinen Brüdern mitteilen. Und in diesem Traum steckt Prophetie, steckt Aussagen über diese Zukunft. Denn es war so, dass in einigen Jahren später eine ganz große Hungersnot über alle Länder dort kommen wird. Und Gott weiß das schon und er schickt nun einen Traum und sagt in diesem Traum etwas über diese Hungersnot und wie er gedenkt, sie zu lösen. Also Josef träumt nun, seine Ehre stellt sich auf, Getreide, und die Ehren der Brüder kommen und beugen sich vor ihm. Und exakt das ist später passiert. Josef wird ja nach Ägypten verkauft. Er wird dort der Höchste unter dem Pharao. Er verwaltet all das Getreide. Seine Brüder kommen, beugen sich und bitten um sein Getreide. Der zweite Traum ist hat nicht weniger Prophezeiung. Es heißt dort, Sonne, Mond und Sterne werden sich vor ihm beugen. Und das ist eine Zusage, dass Josef mal eine unglaublich hohe Stellung haben wird, gleich königsartig. Und genau so ist es passiert. Und dass die Bibel hier von Sternen, Mond und Sonne spricht, heißt, dass aus allen Himmelsrichtungen Menschen kommen werden und bei Josef um Hilfe anfragen. Und die Bibel sagt uns genau das, sie spricht wörtlich davon, und alle Welt kam zu Josef nach Ägypten. Also Gott erwählt Josef aus seinen Brüdern heraus. Und das war eigentlich der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen brachte. Es heißt dann, Vers 5, da wurden sie ihm noch mehr Feind. Der Kirchenvater Augustinus sagte, der tiefere Grund für die Feindschaft war, sagte, Josef wurde nicht für die bösen Taten gehasst, sondern für seine Erwählung. Der tiefere Grund für diese Feindschaft war, wie es in Vers 11 heißt nun, der Neid der Brüder. Dass Josef den Mantel bekam, dass Josef die Träume bekam und das hat die Brüder neidisch gemacht. Nun, Neid ist eine unglaublich starke Kraft. Das 9. und das 10. Gebot der 10 Gebote handelt jeweils vom Neid. Du sollst nicht begehren deines nächsten Frau, noch Haus, noch Markt. Neid hat eine wahnsinnig starke Kraft. Du sollst nicht beneiden. Neid hat die Möglichkeit, uns wie einen Tunnelblick zu geben, dass wir nichts mehr anderes denken können. Was der hat und was ich nicht habe. Und es kann unser Herz dermaßen wütend und wild machen, dass wir wirklich bereit sind, eventuell Böses zu tun. Und genau so kam es auch. Die Brüder, dieser Neid, der rumorte, der arbeitete. Sie sehen Josef von ferne, als er kommt und sie sagen, seht, der Träumer, da kommt er daher. Und es geht ihnen durchs Herz. Sie beschließen, ihn zu töten. Ruben, der älteste der Brüder, ist typisch, ist, die Ältesten haben immer das stärkste Gewissen, die gewissenhaftesten. Er sagt noch, lasst uns ihn nicht umbringen. Er wollte ihn noch retten, sondern nur in die Grube schmeißen und heimlich dem Vater wiederbringen. Und sie machen es auch. Sie nehmen ihm den Mantel weg, sie schmeißen ihn in den Brunnen. Als aber Ruben, der Älteste, ein bisschen weg ist, kommt eine Karawane. Und dann sagt der Levi, der Juda, das ist der vierte, der ist dann schon nicht mehr so gewissenhaft. Der hat auch plötzlich ein Gewissen, dass er ihn nicht mehr umbringen will, aber er sagt, lasst ihn uns verkaufen. Und so kommt es. Sie verkaufen ihn als Sklave an die Ismaeliter. Sie inszenieren mit Tierblut auf dem Mantel seinen Tod. Sie lügen den Vater an. Später gehen sie zum Vater und trösten ihn. Das ist echt heftig, sowas zu machen, wenn man genau weiß, was eigentlich passiert ist. Und nun geht es nicht mehr um einen bunten Mantel, sondern es geht um den Mantel des Schweigens, den die Brüder über diese ganze Sache legen. Ich glaube, auch hier in dem Abschnitt sind uns die Brüder eine Warnung, den Neid nicht schwelen zu lassen. Es gibt in der Bibel einige Kapitel vorher schon mal einen Brudermord. Kain erschlägt Abel aus Neid, weil Gott sein Opfer annimmt und das eine nicht. Lasst mal diese Geschichte heute zu uns sprechen. Wo sind wir vielleicht neidisch? Schnell sagen wir, ach Neid, das ist nicht mein Problem. Aber vielleicht doch. Wo wurdest du mal ungerecht behandelt? Wo bist du vielleicht neidisch auf jemand, der Gaben von Gott bekommen hat, die du nicht hast? Wo bist du vielleicht neidisch, dass jemand im Leben etwas gelingt, was dir nicht gelingt? Wo ist seitdem vielleicht zu dieser Person eine Distanz da oder eine Antipathie oder sogar eine Feindschaft? Es ist immer mal gut, hinter meine Antipathien zu gucken, ein bisschen die Feindschaft mal wegzukratzen und zu gucken, ob der Tiefengrund vielleicht nicht auch Neid ist. Haben wir alle nicht schon mal was Böses ersonnen, um den anderen, der ungerecht erhöht wurde, eins mitzugeben? Ich will uns nicht bloßstellen, aber die Geschichte fordert uns auf, Neid auch in seiner leichten Form nicht schwelen zu lassen, sondern anzuschauen. Denn aus Neid kann sehr schnell sehr viel Böses herauskommen. Das zeigen uns die Brüder recht deutlich. Ich glaube, die Geschichte will uns noch was sagen. Ruben und Juda haben ein Gewissen, das anschlägt. Also beide haben doch Mühe, ihn dann zu töten, aber das Gewissen siegt nicht, sondern der Neid und die Wut siegt. Das Gewissen, müssen wir verstehen, sind ja die Gebote Gottes, die Gott jedem Menschen ins Herz hineingeschrieben hat. Und das Gewissen schlägt ja häufig noch an. Aber dann das Gute zu tun, das ist sehr schwer. Und ich finde, dieses Beispiel ist sehr eindrücklich. Das Gewissen ist wie ein Kompass, was uns zeigt, da würde es lang gehen. Aber es gibt uns nicht die Kraft, auch diesen Weg zu gehen. Der Neid der Brüder hat so eine Kraft. Das Böse gewinnt, obwohl das Gewissen das Richtige anzeigt. Ruben und Juda waren zu diesem Zeitpunkt keine Gottesmänner. Das muss man, glaube ich, so sagen. Ruben hat mit der Nebenfrau seines Vaters geschlafen. Juda ging zu Prostituierten. Der war hinten und vorne, hat Juda nicht Gott vertraut. Und es geht mir auch nicht darum, hier auf Ruben und Juda herabzuschauen, denn wir alle leben ja nur aus Gnade. Aber die Brüder zeigen uns, dass wir aus eigener Kraft nicht gegen Neid ankommen. Auch wenn uns das Gewissen drängt, so haben wir doch nicht die Kraft, das Richtige zu tun. Ich fragte neulich ein junges Mädchen, ob sie auch kennt, dass Neid so eine Kraft hat, Böses zu tun. Sagt sie, ja. Sag ich, und, hast du das Böse schon getan? Fast. Also es braucht manchmal nicht viel, oder? Und ich glaube, wir müssen uns einfach bewusst sein, wenn da Neid ist in unserem Leben und wenn es uns drängt, Böses zu tun, dann müssen wir das mit Gottes Kraft bekämpfen. Und ich möchte uns wirklich Mut machen, wenn du Neid in deinem Leben kennst, dann versuch's nicht alleine hinzukriegen. Die Brüder haben es auch nicht geschafft, sondern geh zu Jesus. Er kann dir die Kraft geben. Leg's vors Kreuz, sprech's offen aus und sag: Jesus, gib mir die Kraft, nach Liebe zu handeln und nicht nach dem Neid, der mein Herz erfüllt. Gehen wir zum nächsten Punkt. Wir haben die Vaterschaft betrachtet und was draus gelernt. Wir haben die Brüder betrachtet und was draus gelernt. Aber wo ist eigentlich Gott in der Geschichte? Wo ist sein Eingreifen? Es scheint so, als ob Gott seine auserwählte Familie hier im Bösen versinken lässt. Lässt man die Geschichte mal etwas setzen, so wird einem bewusst, dass Gott diesen Konflikt in dieser Geschichte nicht wegnimmt, sondern er webt ihn in seinen Heilsplan ein. Ich gehe sogar so weit zu sagen, Gott befeuert diesen Konflikt sogar noch. Darf Gott Probleme größer machen in unserem Leben? Darf Gott Konflikte befeuern? Darf Gott das Böse walten lassen? Warum tut Gott das? Schaut, die Konflikte, die mir Menschen sehen, die dienen zu nichts. Die Konflikte, die Gott am Laufen lässt und verstärkt, die dienen dazu, seine Weisheit und seine Macht zu zeigen. Konflikte, die wir anzetteln, die haben wir nicht mehr in Kontrolle. Ein Konflikt, den Gott laufen lässt, den hat er seine ganze Zeit unter Kontrolle. Ein gutes Beispiel ist der Pharao von Ägypten. Dort heißt es, Gott verstärkte schon vor jeder Plage das Herz des Pharaos, dass es alle 10 Plagen brauchen würde. Warum? Weil er damit etwas viel Größeres zeigen kann. Gott wollte zeigen, dass er eine unglaubliche Macht hat. Und deswegen hat er das Böse in das Herz des Pharao sogar noch verstärkt, angefeuert, laufen lassen. Gott wollte, dass Israel sich von Generation zu Generation erzählt, wie mächtig Gott ist. Und deshalb verstockte er das Herz des Pharaos. Und Gott dämmt den Neid und die Feindschaft in dieser Familie nicht ein. Denn das, was Gott später mit der Versöhnung in der Familie zeigen kann, ist viel größer, als hätte er den Konflikt ganz früh gelöst. Gott hätte ja ganz früh in den Brüdern den Neid einfach rausnehmen können. Aber er hat es nicht getan. Er hat es eskalieren lassen. Weil er kann danach, viele Jahrzehnte später, etwas viel Größeres zeigen, etwas viel Schöneres zeigen, etwas viel Leuchtenderes zeigen, nämlich wie schön Versöhnung aussieht und wie mächtig Versöhnung ist. Menschen lernen über sich selbst und Gott mehr durch Zerbruch und Wiederherstellung als durch Bewahrung. Ist euch das auch schon aufgefallen? So manche Talfahrt in unserem Leben bremst Gott nicht, um etwas Größeres damit zu zeigen. Josef sagt später über seinen Verkauf: Gott hat mich vor euch hergesandt zur Rettung. Das ist meine Perspektive auf diese Geschichte. Ja? Keiner ahnte ja zu diesem Zeitpunkt, dass es später mal diese furchtbare Hungersnot geben würde. Aber Gott wusste es. Er benutzte das Böse, um was Gutes draus zu machen, nämlich sein Volk vor dem Hungertod zu retten. Josef sagte später zu seinen Brüdern: Ihr gedachtet es böse zu machen, Gott gedachte es aber gut zu machen. Gott war in dieser ganzen Geschichte präsent, in voller Kontrolle. Und das darf wirklich dir und mir auch Trost und Ruhe geben. Wenn Gott es zulässt, dass was schlimmer wird, dann mit Sicherheit nicht, weil Gott die Kontrolle verloren hätte, sondern weil er schon weiter sieht und weil er das Böse gebraucht, um danach was Gutes draus werden zu lassen. Das Böse muss letztlich zum Guten dienen. Gott ist in Kontrolle, auch wenn es nicht so scheint. Das möchte ich dir heute Morgen ganz bewusst zusprechen. Wir stehen an diesem Brunnen und sehen einen eskalierten Familienkonflikt. Brüder verkaufen aus Neid ihren anderen Bruder. Katastrophe. Aber was ist die Perspektive Gottes? Er ist schon am Arbeiten. Er tut schon was Gutes draus. Er ersinnt schon Was Schönes, eine Rettung aus dieser Situation. Das sind zwei Perspektiven, die unterschiedlicher nicht sein könnte. Und ich möchte dich ganz bewusst fragen, was siehst du gerade? Siehst du auch seine Situation am Brunnen? Und jetzt frage dich, was tut Gott gerade? Was macht er vielleicht gerade, was wir nur als Katastrophe sehen? Vielleicht webt Gott schon was Gutes draus. Lass mich zum Abschluss kommen, zum vierten Punkt. Jesus, der höhere Josef. Josefs Leben ist eine Präfiguration von Jesus. Das ist ein Theologenwort. Sie sagen, das Leben von Josef zeigt schon das Leben von Jesus. Es schattet es schon voraus. Also in dieser Katastrophe, die Josef erlebt, können wir schon etwas von Christus sehen. Und das ist sehr bedeutend, denn auch die Katastrophen, die wir erleben, können manchmal Jesus schon vorausschatten, können uns Jesus zeigen. Luther sagte, Josef ist ein treffliches Beispiel für Jesus. Und jetzt möchte ich euch mal mit hineinnehmen und diese Parallelen uns aufzeigen. Josef wurde entkleidet vom geliebten Sohn zum Knecht. Im Philipperbrief steht, Jesus entkleidete sich selbst und nahm als geliebter Sohn Knechtsgestalt an. Josef wurde erniedrigt in den Brunnen und musste seine Heimat verlassen. Jesus verließ seine himmlische Heimat und wurde erniedrigt auf die Erde, ja sogar unter die Erde, ins Totenreich hinein. Einer der Brüder verkaufte Josefs Leben für ein paar Silberstücke. Einer der Jünger verkaufte Jesu Leben für ein paar Silberstücke. Was Menschen verwerfen, in dem liegt eigentlich die Rettung. Die Erwählung von Josef durch Gott war den Brüdern ein Dorn im Auge. Josef soll weg. Die Erwählung von Jesus als einziger Weg zu Gott ist uns heute ein Dorn im Auge. Jesus muss weg. Im verworfenen Josef lag aber die Rettung. Im verworfenen Jesus liegt heute die Rettung. Josef wurde von Gott dahingegeben, um den Hunger der Völker nach Brot zu stillen. Jesus wurde von Gott dahingegeben, um den Hunger aller Völker zu stillen. Jesus sagt, ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, wird nicht mehr hungern, und wer an mich glaubt, wird nie mehr dürsten. Gott rettet durch den einen die damalige Welt vor dem Hungertod. Gott rettet heute wieder durch den einen die ganze Welt vor dem geistlichen Hungertod. Alle Welt musste zu Josef kommen und sich vor ihm beugen und bitten. Alle Welt muss heute zu Jesus kommen und sich beugen und bitten. Wer bittet, dem wird gegeben. Wer anklopft, dem wird aufgetan. Josef litt unschuldig wegen der Bosheit seiner Brüder. Jesus litt unschuldig wegen der Bosheit seiner Brüder und Schwestern, und das sind wir. Josef vergab den Brüdern aus Gnade und Liebe. Jesus vergibt uns aus Gnade und Liebe. Jesus ist der höhere Josef, der vergibt nicht nur, sondern Jesus trug meine und deine Schuld an seinem eigenen Körper, ans Kreuz, trug das Gericht und versenkt die Sünde in der tiefsten Stelle des Meeres. Es gäbe noch viel mehr Bilder zwischen Josef und Jesus, aber wollen wir es mal dabei belassen. Wichtig ist mir zu sehen, dass selbst in einer Katastrophengeschichte, in der Geschichte von Josef, schattert sich vor, wer Jesus ist. In der größten Katastrophe liegt schon dieser Jesus begraben, der einst uns rettet. Ich finde das so ein schönes und ein tröstliches Bild, statt die Katastrophe zu sehen, was Jesus, was Gott damit macht. Was wollte ich uns mitgeben? Lasst uns aus dieser Geschichte von Jakob lernen, dass es wirklich problematisch ist, als Väter und Mütter, wenn wir Kinder einseitig mehr lieben, mehr Zeit, mehr Geduld mit ihnen haben. Ich glaube, man darf einfach nicht an dieser Stelle vorbeigehen, ohne diesen Punkt zu machen. Ich möchte euch wirklich inständig bitten, in euch zu gehen und wirklich zu sagen, ich möchte meine Kinder gerecht behandeln. Und wenn es an einer Stelle nicht klappt, dann haben wir immer jemanden, der uns vergibt. Und wir haben vor allem Jesus, die Kraft, der uns hilft. Zweitens war es mir wichtig zu zeigen, dass wir alle ein Stück weit auch diese Brüder sind. Neid ist ein Thema. Und lasst uns wirklich ehrlich darauf schauen. Den Neid nicht schwelen, denn Neid führt schnell zu bösen Taten. Lasst uns wirklich das bekennen vor Jesus. Vielleicht auch mal untereinander zu irgendeiner vertrauten Person und Jesus bitten, dass er diesen Neid hinausnimmt, weil der hat wirklich Potenzial, Zerstörung zu bringen. Drittens war es mir wichtig, und das möchte ich dir ganz persönlich zusprechen, egal in welcher Chaos-Situation du gerade bist, wenn du siehst, das Böse gewinnt, das heißt nicht, dass je Gott nicht schon etwas Gutes hineinwebt. Gott kann aus jedem Bösen was Gutes machen. Gott lässt das Böse geschehen, aber nicht sinnlos und ziellos, sondern er kann aus dem Bösen was Gutes machen. Mag sein, du siehst es noch nicht, ich sehe es in meinem Leben auch häufig nicht, aber es zu wissen, dass Gott die Kontrolle hat und schon dabei ist, was Gutes draus zu tun, ist ein großer, großer Trost. Und lasst uns am Schluss immer wieder auch, wenn wir Josef betrachten, auf Jesus schauen. Schaut, er ist der Erretter. In dieser Geschichte wird es so deutlich, dass das, was die Menschen verwerfen, das, was scheinbar weg muss, in dem die Rettung liegt. So war es bei Josef und ähnlich ist es heute. Im Jesus ist unsere Rettung. Und das ist mir einfach so wichtig und das wollte ich uns mitgeben. Nun lass uns die Predigt beenden mit einem gemeinsamen Gebet. Jesus, du kennst uns durch und durch und du kennst unsere Herausforderungen. Ich möchte dir danken für alle, die als Väter und Mütter eingesetzt sind, Herr, für dieses Amt, für dieses große Privileg und die Freude, die du uns gibst. Wir bitten dich am Beispiel Jakobs, Herr, dass du uns hilfst, es in diesem Punkt anders zu machen als unser Vater Jakob. Schenk, dass wir unsere Kinder gerecht behandeln dürfen. Ich möchte dich bitten, Herr, wenn wir hier uns verfehlt haben, dass du uns vergibst. Zeig uns auf, Jesus, wie wir jedes Kind, das du uns anvertraut hast, im gleichen Maße schätzen, lieben und ehren. Bewahr uns davor, dass wir als Eltern Konflikte zwischen die Geschwister sehen, indem wir uns so verhalten. Herr, bitte, du weißt, wo das geschehen ist und komm du zur Hilfe und rette uns daraus, Jesus. Ich bitte dich, dass, wenn Neid da ist heute Morgen bei jemand, dass wir das einfach bekennen dürfen. Schenk uns die Kraft, es zu benennen und schenk uns die Kraft, Jesus zu dir zu gehen und es abzulegen. Lass das Leid nicht gewinnen, den Neid nicht gewinnen, sondern lass, Herr Jesus, einfach gewinnen, dass wir wirklich unsere Geschwister, auch wenn wir das Gefühl haben, die haben vielleicht mehr bekommen oder Dinge bekommen, die wir gerne hätten, schenkt, dass wir sie lieben dürfen und ehren dürfen. Und Neid soll nicht in unserem Herzen Platz haben. Und wo es ist, Herr, nimm es in deiner Kraft heraus. Und ich möchte dich für jene bitten, die in schwierigen Situationen stecken, die gerade in so einer Situation am Brunnen sind, wo alles zu zerbrechen scheint, wo das Böse gewinnt. Herr, gib uns die Perspektive, dass du da bist dass du schon einen Plan hast, dass du schon machst, dass du die Rettung schon erkoren hast. Herr, zeig uns, dass aus jedem Bösen du was Gutes tun kannst. Du kannst alles wenden, dir ist nichts zu groß. Herr, gib uns Vertrauen in jeder schwierigen Situation, dass du aus allem Bösen was Gutes wachsen lassen kannst. Du bist Gott, der Meister, der Herr, der Allmächtige. Nichts, Vater, ist dir unmöglich. Mach unsere Herzen mit dieser Wahrheit ruhig und getrost. Amen.